ARD.
Wenn jemand schon auf die Idee kommt, eine Anlaufstelle rauszusuchen und die anzurufen, dann stimmt was nicht. Wir kriegen heute öfter Anfragen, gerade wenn es um psychische Gewalt geht, wo dann genau diese Frage gestellt wird. So, ist es jetzt meine Schuld, dass ich es nicht aushalte? Ich habe immer gedacht, Erwachsene müssen das sehen. Und tun sie nicht, also sage ich es ihnen auch nicht.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Herzlich willkommen zu Sportschau F, zu dem Podcast, in dem wir auf Reisen gehen, um bemerkenswerte Frauen aus dem Sport zu besuchen. Ich hatte das Glück, mit einer Frau sprechen zu können, die im Sport viele und vieles bewegt. Ich war bei Nadine Dobler. Sie arbeitet als Beraterin in der Anlaufstelle gegen Gewalt von Athleten Deutschland, hat da ein Ohr für SportlerInnen, die Missbrauch aller Art erlebt haben. Nadine hat früher in der Fußball-Bundesliga gekickt, obwohl auch sie als Kind im Sport missbraucht worden ist. Es wird in diesem Gespräch also auch um Missbrauch speziell im Leistungssport gehen, um Warnsignale, um Hilfe, um den Umgang mit Betroffenen und Tätern. Ist der Sport auch hier ein Spiegelbild der Gesellschaft? Es werden keine Gewalthandlungen geschildert, trotzdem könnte das Gespräch für Betroffene natürlich belastend sein. Dann klickt euch lieber in eine andere Folge von Sportschau F. Wir packen euch die Adresse der Homepage von Anlauf gegen Gewalt in die Shownotes, da findet ihr jede Menge Hilfsangebote. Mein Name ist Kerstin von Kalkreuth. Und das hier ist Nadine Dobler. Hallo Nadine, danke, dass ich heute bei dir sein darf.
Hallo, freue mich.
Wir sind hier gegenüber vom Biomarkt. Du sitzt da, wo du sonst auch sitzt, wenn dich Sportlerinnen und Sportler anrufen oder sich bei dir melden mit ihren Sorgen und Nöten und wo du arbeitest. Ich habe immer gedacht, ihr habt bei Athleten Deutschland so ein Büro, sitzt Schreibtisch an Schreibtisch und in der Ecke steht ein rotes Sofa. Frag mich nicht, warum rot, aber ich habe immer gedacht, ja, so rotes Sofa wahrscheinlich. So ist es nicht. Beschreib uns mal kurz, wo wir hier sind.
Ja, also wir sind hier in einem Dorf, genau. Und ich habe mir einen Schreibtisch sozusagen eingemietet in einer Physiotherapiepraxis für Hunde, wo gleichzeitig auch eine Hundeschule ist, die hier verschiedene Theoriekurse anbietet in den Räumlichkeiten, genau. Und das ist jetzt so weit weg gar nicht mit der Vorstellung von dem Büro, weil... Also der Verein Athleten Deutschland, der diese Anlaufstelle sozusagen hostet, tatsächlich in Berlin, Charlottenburg, ein fancy Büro hat. Und wir diese Anlaufstelle aber damals gegründet haben, also aus dem Boden gestampft haben sozusagen und das erstmal auch tatsächlich dann von zu Hause gemacht haben, meine Kollegin und ich. Und wir dann aber irgendwann festgestellt haben, dass das erstmal zu groß wird, von den Thematiken her und vom Zeitaufwand und dass es Themen sind, die man nicht zu Hause haben will. Einfach. Mhm. Also ich hatte das so an meinem Schreibtisch und bin nach Hause gekommen und mochte die Themen nicht mehr auf dem Schreibtisch sehen und auch nicht irgendwie diese Energie in der Wohnung haben und dann abends schlafen gehen und nur den Laptop zumachen und es war aber noch alles da und das geht nicht und es ging nicht. Und deswegen waren wir dann lange auf der Suche nach einem Büro, was auch nicht so einfach ist, weil hier im Raum Bonn, Köln und sowas das gefragt ist, teuer ist, unsere finanziellen Mittel begrenzt sind und das sich dann einfach so ergeben hat durch meinen eigenen Hund, die ich hier die Connection hatte und der Zufall das dann so reingebracht hat, dass das so funktioniert für mich.
Es ist schön hier, es ist hell, es ist groß, hört man vielleicht auch ein bisschen am Klang. Im Fenster, das hat mich ganz besonders beeindruckt, steht, ja, wie nennt man das, so ein Skelett von einem Hund.
Das ist Plastik übrigens, aber es ist, glaube ich, so zur Veranschaulichung, wenn man hier irgendwie Probleme mit dem Hund hat, dass man das zeigen kann, wo wie irgendwo die Knochen sind.
Das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Bevor wir weiter hier in deinen Alltag eintauchen und in dein Leben, würden wir dich gerne unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Und das machen wir immer mit einem sogenannten Steckbrief. Mein Kollege Conny Kleine, der taucht ab ins Internet und hängt sich ans Telefon. Und der hat ein bisschen was über dich zusammengetragen.
Sportschau F. Steckbrief.
Nadine Dobler ist 44 und lebt in der Nähe von Bonn. Sie ist Ex-Bundesligaspielerin und eine der Gründerinnen von Anlauf gegen Gewalt, der ersten unabhängigen Anlaufstelle für körperliche, psychische und sexualisierte Gewalt im Spitzensport. Nadines große Leidenschaft war schon immer der Fußball. Studiert hat sie soziale Arbeit an der Fernuni. Heute ist Sozialarbeiterin ihr Beruf. Besondere Eigenschaft? Nadine Dobler hat es geschafft, aus den Tiefen eines selbst erlebten Missbrauchs etwas Konstruktives zu schaffen und ist zu einer ganz wichtigen Stimme im Kampf gegen Gewalt im Sport geworden. Das kann sie gar nicht leiden, schweigen, vor allem wenn man etwas zu sagen hat. Das mag sie sehr gerne, Hunde und Katzen. Fun Fact, diesmal als Zitat, hinten die Bälle rausgrätschen macht mehr Spaß als vorne die Tore zu schießen. Nadine Dobler.
Du hast gelächelt. Hat er dich einigermaßen getroffen?
Hat er das Zitat, war das von ihm jetzt? Also das kannte ich nicht. Aber
ich glaube, er hat es von dir irgendwo gelesen.
Okay.
Oder es hat jemand über dich gesagt.
Das Ach so, kann auch okay, sein. Das kann auch sein.
Würdest du sagen, das trifft dich so? Oder dein Lebensweg, dein Leben, was er beschreibt?
Was er beschreibt, ja, das ist kurz zusammengefasst, aber ja, also kann ich nichts bestreiten von, genau.
Also du würdest sagen, Hunde und Katzen, das schließt sich nicht aus.
Na, bei mir zumindest nicht. Ich hatte ich hatte lange, lange Hunde, auch mehrere Hunde, und habe diese Katzen eigentlich so übergangsweise haben wollen, weil sich bei jemand anderem die Wohnsituation und keine Ahnung was geändert hat. Die sind dann aber kleben geblieben bei mir. Und weiß ich nicht, was ich gemacht habe mit ihnen, aber die gehen auch mit mir spazieren. Also ich habe im Prinzip 3 Hunde so gefühlt.
Ich stelle mir das gerade vor, wie du durch die Hügel hier läufst mit 2 Katzen und einem Hund.
Ja, genau so ist das. Und ich kriege auch den einen oder anderen komischen Blick. Aber ich glaube, das fällt dir nicht so auf.
Du hast gerade schon ein bisschen erzählt, warum du hier arbeitest in dieser Physiotherapiepraxis für Hunde und nicht zu Hause. Ist ein bisschen Abgrenzung. Wie viel Zeit verbringst du hier? Kannst du ein bisschen erzählen, wie dein Arbeitsalltag aussieht in dieser Anlaufstelle gegen Gewalt bei Athleten Deutschland?
Ja, also es ist ja so, dass man sich bei uns melden kann. Die meisten Hilfegesuche gehen per Mail ein und dann bekommen meine Kollegin und ich diese Mails und entscheiden dann, wer das übernimmt. Und ich bin halt mit mehr Stunden einfach angestellt als meine Kollegin, die das tatsächlich auch noch freiberuflich macht. Und wir entscheiden dann so ein bisschen und haben bisher, finde ich, immer auch richtig entschieden, weil das immer passte zu dem jeweiligen, der sich dann da auch zurückgemeldet hat. Dann sieht es so aus, dass ich hier im Büro oder wie auch immer meistens ein Telefonat ausmache, wo ich dann in Ruhe telefonieren kann. Oft sind diese E-Mails schon, da steht schon ganz viel Inhalt drin und ganz schön, ganz viel, was passiert ist oder was das Anliegen ist. Und ich verabrede mich dann hier zum Besprechen, was davon wir umsetzen können, wo wir unterstützen können oder auch, was das genaue Anliegen ist. Manchmal wollen Menschen auch einfach nur reden und gehört werden sozusagen und einfach ernst genommen werden. Manchmal können wir gar nichts tun und manchmal beraten wir dann halt einfach mit den Betroffenen, wie kann es weitergehen? Also braucht ihr persönliche Hilfe, braucht ihr irgendwo Unterstützung, sei es psychologisch oder rechtlich? Wollt ihr, dass der Verband erfährt oder der Verein erfährt, was euch widerfahren ist? Wie kann man da Kontakt aufnehmen? Sollen wir das machen? Sollen wir das unterstützen? Also solche Dinge besprechen wir dann. Und meistens bin ich hier so ab 19 Uhr. Bis nachmittags und ich kann hier mittags irgendwie nach so einem Telefonat, es ist oft schwierig, einfach irgendwie so Handy wegzulegen, wieder an den Laptop zu gehen und irgendwie das nächste abzuarbeiten. Und das ist halt ideal hier. Ich kann hier dann mit dem Hund rausgehen, kurz, oder mir einen Kaffee holen gehen.
Sehr guter genau. Kaffee übrigens
drüben im Bioladen. Genau, und dann halt wiederkommen und dann geht's weiter.
So. Wer meldet sich bei euch? Habt ihr, also sind ja in der Regel Top-Athletinnen und Athleten, die ihr ansprecht. Sind das auch immer Top-Athleten oder gibt es manchmal auch Menschen aus dem Breitensport, die irgendwie auf euch gekommen sind? Sind es eher Frauen, eher Männer? Kannst du ein bisschen Einblick geben?
Ja, also wir haben eine wissenschaftliche Begleitung und dokumentieren die Hilfegesuche. Anonym und jetzt im letzten Berichtszeitraum von Mai bis Mai sozusagen, also von Mai 23 bis Mai 24 waren es größtenteils tatsächlich Kaderathleten, die sich gemeldet haben. Aber, also ich glaube, es waren um die 60%. Und das zeigt auch schon, also es melden sich auch Leute aus dem Breitensport oder aus dem Leistungssport, die vielleicht aber dann den Sprung in den Kader nicht geschafft haben. Oder auch ganz junge Menschen hatten wir letztes Jahr viel, die so weit gar nicht kommen, weil sie vorher schon irgendwas erleiden und der Kader in weite Ferne rückt.
Für alle, die sich im Leistungssport nicht so auskennen, Kaderathletinnen und Athleten sind die, die dann auch wirklich gefördert werden und die zu olympischen Elite gehören, die zu Olympischen Spielen fahren können. Und
die,
so, ne?
Die das Team Deutschland sozusagen repräsentieren. Und da gibt es natürlich Vorstufen noch. Also es gibt auch Nachwuchskader und also Landeskader. Das zählen wir dann auch mit. Und und Leistungssportler und aber auch Breitensportler. Und was im letzten Jahr auch halt vermehrt festzustellen war, dass sich inzwischen auch Vereine oder Ansprechpersonen von Vereinen und Verbänden an uns wenden. Und gar nicht, weil sie jetzt Hilfe suchen, sondern weil sie Rat wollen. Es melden sich auch viele irgendwie Studenten beziehungsweise so Nachwuchsleute, die was über die Thematik wissen wollen oder irgendeine Examsarbeit oder sowas schreiben, die Rat wollen. Aber halt tatsächlich vermehrt Ansprechpersonen oder Anfragen, ob wir auch Schulungen und sowas machen. Das ist, würden wir alles sehr, sehr gerne bedienen und machen. Schaffen wir zeitlich einfach gar nicht.
Mhm. Ja. Wenn du das quantifizierst, kann man irgendwie sagen, wie viele Betroffene sich so im Monat melden?
Also der Durchschnitt ist so 2 die Woche.
Oh.
Interessanterweise, jetzt letztes Jahr vor den Olympischen Spielen war es sehr ruhig, hat sich kaum jemand gemeldet. Warum genau, wissen wir nicht, ob wirklich dieser Fokus so sehr auf Training und Olympische Spiele war oder ob auch einfach Angst da war, kurz vorher kein Fass aufzumachen.
Mhm.
Und nach den Olympischen Spielen ging sofort, ging es wieder los. Und jetzt gar nicht, also das möchte ich gar nicht sagen, dass es nur Olympiateilnehmer waren. Das meine ich jetzt nicht. Aber trotzdem irgendwie war das so, also konnte man das so zeitlich abmachen. Okay, jetzt kommen wieder Anfragen aus verschiedensten Sportarten. Mhm. Also, und auch, was wir auch festgestellt haben, dass sich vermehrt Männer melden. Was ungewöhnlich ist für eine Anlaufstelle, die auch als sexualisierte Gewalt mit behandelt, sage ich jetzt mal, weil das Angebot eigentlich auch für Männer relativ gering ist und wir werden so tatsächlich dann, also wir deuten das so, dass wir als Anlaufstelle tatsächlich auch wahrgenommen werden, an denen sich auch Männer melden und dass sich immer mehr aktive Sportler melden. Das war am Anfang gar nicht. Als wir angefangen haben, war es sehr, sehr viel ehemalige Sportler, die aus diesem Sportsystem raus waren, die nichts mehr zu befürchten hatten und trotzdem irgendwie gesagt haben, damals in meiner Karriere, da ist das und das vorgefallen. Und ich finde, das sollte noch mal irgendwie zumindest der Verband oder der Verein wissen.
Mhm.
Weil ich trage da heute noch, ja, die Folgen, die trage ich und die Verantwortlichen sind teilweise auch noch aktiv. Und inzwischen ist es so, dass sich wirklich meistens aktive Sportler melden, die versucht haben, im System an ihrem Verband schon irgendwie eine Aufdeckung zu machen oder sich an den Verein oder an den Verband gewendet haben und dort dann abgeblitzt worden sind.
Mhm.
Also entweder aus verschiedensten Gründen. Entweder weil es bagatellisiert worden ist, was ihnen passiert ist, oder weil es totgeschwiegen werden sollte. Und oft tatsächlich auch aus Unvermögen oder aus Unwissenheit, dass die Verbände nicht genau wissen, was sollen wir denn jetzt tun, und dann halt nicht besonders einfühlsam reagieren und unempathisch einfach ihren Stiefel dann weiterfahren, was dann die Betroffenen natürlich ärgert und und stört, dass der Umgang so ist, wie er ist. Und sie sich dann an uns wenden und irgendwie nochmal Unterstützung wollen, in Verhandlungen sozusagen oder in Gesprächen mit den Verbänden.
Würdest du das, also diese Tatsache, dass sich jetzt auch immer mehr aktive Sportlerinnen und Sportler melden, ist das für dich eine positive Entwicklung? Also zeigt das, dass es ein anderes Bewusstsein vielleicht gibt?
Ich glaube schon, dass es ein anderes Bewusstsein gibt und dass dieses normal, also was sie immer wieder hören, auch Betroffene, dass es ja normal ist im Leistungssport, dass man Schmerzen aushalten muss, dass man Druck aushalten muss. Das stimmt natürlich auch zu einem gewissen Punkt. Aber dieses Normal wird einfach anders definiert. Also das war wahrscheinlich noch nie gut und noch nie richtig. Und jetzt wird es halt einfach auch als Definition, als Gewalt in Teilen angesehen, dass man einfach sagt, nee, so nicht. Den Umgang muss ich mir nicht gefallen lassen und das geht nicht und das macht mich krank. Und es bringt mich auch nicht an irgendeinen Leistungspunkt, der gewünscht ist, davon abgesehen. Also wenn es mich nicht gesundheitlich sogar gefährdet.
Finde ich einen ganz spannenden Punkt. Ich habe früher Leistungstouren gemacht und ich weiß gar nicht mehr. Ich habe jetzt ein bisschen im Vorfeld unseres Gesprächs drüber nachgedacht. Ich wollte, glaube ich, irgendwie den zweiten Flickflack nicht springen oder den Salto nicht springen, habe mich nicht getraut und bin dann mit einem Arschtritt von der Trainerin aus der Halle befördert worden und saß dann heulend in der Umkleidekabine, bin dann irgendwann wieder rein und habe weiter trainiert. Und das war für uns, genau wie du sagst, das war für uns normal. Wir haben es nicht als Missbrauch bewusst so empfunden, sondern haben einfach gedacht, ja okay, es ist hartes Training, hinterher konnte ich den Salto. Und das hat halt dazu geführt, ne? Das war wie so eine Methodik. Und das finde ich so total spannend. Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt blöd ist, aber hat das auch was mit Empfinden zu tun, wie man so etwas empfindet?
Naja, also für mich geht die Definition von dem aus, der es erleidet und der es empfindet. Und wenn der es als Missbrauch empfindet oder beziehungsweise als Gewalt empfindet, dann ist das so. Also da kann ich als Außenstehender ja gar nicht sagen, stelle ich nicht so an, weil derjenige empfindet es ja so und das ist auch die Definition. Und ich glaube, also es ist ja einfach so, dass man als Leistungssportler ganz viel von seinem Körpergefühl abgibt für diesen Sport. Man muss auch gleichzeitig ganz viel für seinen Körper tun und ganz viel auf ihn achten und Acht geben. Und trotzdem ist es immer so, dass man ja wirklich über Grenzen ständig und immer wieder geht. Und dass dieses Empfinden dann, was nicht mehr normal ist oder was gut für mich ist, glaube ich, einfach so ein bisschen abhanden kommt oder neu gelernt werden muss. Und wenn ich aber als Jugendlicher schon lerne oder so angelernt werde, dass Gewalt normal ist, dann ist es ganz, ganz schwierig, irgendwie mal dann zu sehen von außen, nee, das ist nicht normal. Und das fängt ja an bei ganz vielen Sachen. Also es geht ja über Essenspläne und Einhaltung von Essen, über genau solche Sachen. Und was im Turnen schiefläuft, das wird gerade an vielen Teilen öffentlich. Und das ist halt auch das, was wir immer hören. Und ich glaube, bei Turnen oder bei solchen Sportarten ist halt tatsächlich auch die Besonderheit, dieses, wenn ich im Kopf Angst habe, solche Übungen auszuführen, dann ist die Folge, die dahinter verstehen, was dann passieren kann, ist halt einfach fatal. Ich verletze mich im Fußball auch oder beim Handball oder sonst was, aber so einen Flickflack dann halt zu machen und falsch zu landen, weil ich mich nicht konzentrieren kann, weil ich Angst habe und unter Druck gesetzt werden, das sind halt nochmal ganz andere Folgen. Und diese Angst, die Jugendliche dann haben, wenn sie diese Halle betreten und genau solche Übungen nicht machen wollen und trotzdem aber dazu gezwungen werden. Oder es werden, was wir auch dann gehört haben, es werden Matten versprochen und dann doch nicht hingelegt und solche Sachen. Das ist halt einfach nochmal auch, das macht nochmal ganz andere Dinge dann mit jungen Menschen.
Wenn ich das jetzt größer fasse für die, die uns jetzt gerade zuhören und die nicht im Leistungssport, sag ich jetzt mal, unterwegs sind, was würdest du sagen oder wo würdest du ermuntern, sich zu melden bei einer Beratungsstelle oder Hilfetelefone? Wir schreiben gerne die Kontaktdaten nochmal in die Shownotes, auch hier für alle, die das interessiert. Was ist eigentlich Missbrauch? Also wo kann ich zum Telefonhörer greifen und sagen, damit geht's mir nicht gut. Ich bin jetzt nicht vergewaltigt worden vielleicht oder ich bin nicht geschlagen worden und trotzdem fühle ich mich irgendwie mit irgendwas nicht gut.
Ja, also das werden wir kriegen heute öfter Anfragen, gerade wenn es um psychische Gewalt geht, wo dann genau diese Frage gestellt wird. So, ist es nicht meine Schuld, dass ich es nicht aushalte? Oder stelle ich mich an? Oder ist das auch einfach jetzt gerade nicht normal? Und ich denke immer, wenn jemand schon auf die Idee kommt, eine Anlaufstelle rauszusuchen und die anzurufen, dann stimmt was nicht. Also dann hat er recht oder diejenige hat dann recht mit dem Gefühl, was sie hat. Und das ist die Definition einfach. Und dann muss man natürlich verhandeln. Also wenn ich Gewalt erfahre oder meine Definition davon Gewalt ist, dann kann ich natürlich trotzdem nicht daraus gleich schließen, okay, derjenige, der mir das angetan hat, der wird jetzt gleich aus dem System verbannt. Das ist nicht in jedem Fall realistisch und auch nicht in jedem Fall wahrscheinlich wünschenswert, aber das muss dann trotzdem verhandelt werden. Und das heißt nicht, dass es irgendwas gibt, was nicht schlimm genug ist, sich bei uns zu melden. Und die verantwortlich sind, also wenn ich irgendwo Sport mache, dann gibt es Verantwortliche, die den Raum dafür schützen müssen. Und das machen sie auch, also es gibt auch Brandschutz und keine Ahnung was in Turnhallen und TÜV-Prüfungen von Geräten. Und das muss es halt auch geben für das Befinden, also für das mentale Befinden von Menschen, dass es eine bestimmte Basis gibt, auf die wir uns einigen, die gesund ist. Und wenn dagegen verstoßen wird, muss halt auch was passieren. Und das ist halt so mein Anliegen.
Du hast gerade schon gesagt, du bist nicht allein in der Anlaufstelle gegen Gewalt. Wir bringen in diesem Podcast immer kleine Audiobeweise mit. Das sind so kleine Nachrichten, die wir im Vorfeld haben aufnehmen lassen. Und ich würde dir gerne eine erste Nachricht vorspielen.
Audiobeweis.
Mich inspiriert Nadine als meine Kollegin in der Anlaufstelle Anlauf gegen Gewalt. Nadine, ich verbinde mit dir eine wertschätzende, produktive und kompetente Zusammenarbeit mit viel Klarheit, Empathie und realistischer Einschätzung von Situationen. Es macht Spaß mit dir.
Das war?
Das war Gitta Axmann, meine Kollegin, genau. Ja, also das ist super wichtig für uns, dass wir zu zweit arbeiten, weil wir tatsächlich immer auch manchmal da stehen und denken, bin ich jetzt blöd? Weil wir halt diese Widerstände spüren und dieses Ablehnen von, dass hier Gewalt passiert ist. Und wir dann auch oft da stehen und denken, okay, schätzen wir es schon falsch ein oder was kann man noch tun? Und dann ist es total wichtig, sich auszutauschen und auch mal irgendwie Perspektiven zu tauschen oder andere Perspektiven einzunehmen und das zu spiegeln, was man gerade hat. Und halt auch, manchmal ist es halt auch einfach belastend, immer wieder gegen diese Widerstände zu rennen oder in dem Themenfeld immer weiter zu wühlen und sich die Geschichten anzuhören. Dann ist es total wichtig, dass wir das zu zweit machen. Es gibt auch noch eine dritte Kollegin, die Ulrike Breitbach, die so ein bisschen als Backup im Hintergrund ist, falls wir mal beide ausfallen oder falls irgendwie nochmal so ein Fall wie im Handball passiert, wo sich dann ganz plötzlich sehr, sehr viele Menschen melden, um das bedienen zu können und nicht ewig warten zu lassen, ist sie da damals so ein bisschen mit reingekommen, aber sie ist so tatsächlich so ein bisschen mehr im Hintergrund.
Du arbeitest hier zusammen mit Gitta Axmann, die auch als Wissenschaftlerin arbeitet und mitgearbeitet hat an der Studie Safe Sport. Da hat es 2016 eine Umfrage gegeben unter Leistungssportlern. Damals haben 37% angegeben, eine Form von sexualisierter Gewalt erlebt zu haben. 37%, das ist mehr als jeder Dritte. 48% bei den Frauen. Das ist fast jede zweite Frau im Leistungssport und 24% bei den Männern, also fast jeder vierte. Das hat mich damals, ich erinnere das noch gut, komplett aus den Schuhen geschossen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Mhm. Wahnsinn. Und 2021 gab es eine Studie, dann bin ich auch durch mit den ganzen Zahlen. Aber das ist mir auch noch wichtig im Breitensport, weil das ja auch viele, die jetzt zuhören, sind selber im Breitensport aktiv. Sicher im Sport heißt die kann man auch gut googeln. Und diese hat dann aufgezeigt, dass 70% der Befragten im Verein Gewalt, Grenzverletzungen oder Belästigungen erlebt haben. Warum gibt es gerade im Sport und in diesem Vereinssport so viele Betroffene?
Ich weiß gar nicht, ob das mehr Betroffene sind als so im Alltag oder an der Schule zum Beispiel. Oder ich kenne die Vergleiche nicht, aber es ist einfach, der Raum ist da und ich glaube auch, dass diese, ob das jetzt Breitensport oder Leistungssport ist, einfach diese Struktur und es herrscht immer eine Form von Hierarchie. Also der Trainer ist immer hierarchisch weiter oben als seine Spieler Und ich glaube, dass das, ja, dass immer noch so ein Geist herrscht von, sind Dinge hinzunehmen. Oft sind gerade, wenn es um Breitensport geht oder so kleinere Sportvereine, die sind oft sehr familiär. Da lässt man sich viel gefallen, ohne jemanden anschwärzen zu wollen, in Anführungsstrichen, sagt sehr wenig. Und auch Leute, die Dinge, die Missstände sehen von außen, sind viel, viel gehemmter, irgendwie die offen zu legen, weil sie halt innerhalb einer Familie niemanden anschwärzen wollen. Mhm. Und ich glaube, dass das ist im Sport tatsächlich ein großes Problem, ist, dass man dieses sich nach außen abgrenzen und dieses von außen nicht reinblicken lassen, dass das einfach sehr hoch gehalten wird.
Mhm. Du bist selber betroffen von Missbrauch. Du hast als Kind Missbrauch erlebt. War das auch das, was du erlebt hast, ein geschlossenes System, das das erst ermöglicht hat?
Ja, also auf jeden Fall. Also das war damals, Frauenfußball war, glaube ich, damals auch nochmal, also es ist, glaube ich, auch schwierig in so, also war eine Randsportart, das kann man einfach so sagen, ist jetzt heute ein bisschen anders. Es war super exotisch damals. Und wenn man da als Kind irgendwie, ich sag mal, irgendwie rausgefallen ist, also als Mädchen und besonders gut war und besonders gefördert war.
Und du warst sehr gut. Sehr gute Fußballerin.
Sagt man, genau. dann ist man auf so einen Status gehoben worden, das gibt man nicht auf. Also das möchte man nicht aufgeben dann, weil das was Besonderes ist und einem Möglichkeiten aufgezogen werden, die andere vielleicht nicht haben. Und weil es einfach, ja, auch mein, also es war mein Alter, es war mein absolutes Leben. Also ich hatte gar nicht viel Freunde oder sonst irgendwas in der Schule, also hatte ich gar keine Zeit zu, weil wir halt immer nur mit diesem Fußball unterwegs waren. Und das war was Besonderes. Und da war man um jeden auch dankbar, der sich ja da engagierte. Und es gab Menschen, die hatten nicht alle die gute Absichten, aber die haben sich furchtbar engagiert, haben ihre Freizeit sozusagen aufgeopfert, um sich zu arrangieren. Und das wurde hoch anerkannt und man war froh um jeden, der das gemacht hat, weil halt Mädchen aus ganz viel verschiedenen, also aus, von weit her irgendwie so zusammengeholt worden sind, um auf diesem Niveau irgendwie Sport zu machen. Das wurde nicht hinterfragt. Also das war, glaube ich, ganz viel offensichtlich, dass nicht, was nicht gut gelaufen ist. Also dass erwachsene Männer mit Jugendlichen 15-, 16-jährigen Beziehungen hatte, das wurde gesehen, aber nicht kritisiert, weil es einfach hingenommen wurde oder belächelt oder wie auch immer. Und für mich damals, ich war einfach zu jung, also für mich waren 15-, 16-jährige erwachsene Menschen. Mhm. Ich habe es auch nicht, fand es komisch, aber habe es auch nicht hinterfragt irgendwie. Und was dann noch in der Folge passiert war, waren ja noch ganz andere Sachen, die natürlich nicht so öffentlich waren, aber dass man hätte von außen schon sehen können, hier, also von der Kultur her, von der Stimmung her, stimmt hier was nicht. Warum engagieren sich diese Menschen so sehr? Warum sind die so sehr an jungen Mädchen interessiert und so weiter? Das hätte man sicherlich sehen können, aber vielleicht war auch die Zeit eine andere. Aber es ist, glaube ich, trotzdem auch dieses, wir sind für uns, da darf von außen keine Kritik dran kommen und besser auch nicht öffentlich machen, weil dann wirft das auf alles was für, und das war halt auch immer mein Gedanke, wenn ich hier irgendwas anspreche, dann fällt das alles auseinander hier. Dann ist mein Sport weg, dann ist es nicht nur für mich weg, sondern dann fallen die Leute vielleicht weg. Dann können ja auch keine anderen Leute hier mehr Fußball spielen. Und das war, weiß gar nicht, also wenn ich das jetzt so erzähle, klingt das total verrückt, aber für mich damals war das total existenziell, also so das ich eben nicht zu machen.
Ja, ich kann das gut verstehen. Also ich als Leistungsturnerin kann sehr gut verstehen, wovon du sprichst. Das ist in dem Moment als Kind, sag ich jetzt mal, als ich habe das gemacht, bis ich 13, 14 war, war das mein Leben. Das war mein Hobby, das waren meine Wochenenden, das war alles.
Ja, ne? Genau. Und das gibt man nicht auf dann für nichts tatsächlich, ja.
Wann hast du damals begriffen, dass das nicht in Ordnung ist, was da mit dir passiert, diese Verbrechen?
Eigentlich sofort. Ich habe aber nicht wahrgenommen, dass das nicht so in Ordnung ist, dass ich es jemandem sagen könnte. Ich habe immer gedacht, Erwachsene müssen das sehen. Und tun sie nicht, also sage ich es ihnen auch nicht, weil wenn sie müssten es sehen, dann würden sie ja was tun. Und ich habe, meine Schlussfolgerung war dann ja, sobald ich was sage, werden sie auch nichts tun. Es wird sich auch nichts ändern. Oder es wird so heftig was getan, dass das alles hier zusammenbricht. Und deswegen ja, war das keine Option in irgendeiner Weise.
Hast du das Gefühl, dass die Vereine heute, also wenn man die Zahlen sieht, kann man sich es kaum vorstellen, aber immerhin wird drüber gesprochen, aber dass die Vereine da heute einen Schritt weiter sind als früher?
Ich glaube schon. Also ich glaube, dass allgemein die Gesellschaft weiter ist so ein bisschen und nicht mehr, also man kann nicht mehr einfach verdrängen, dass es das Thema gibt, dass es Missbrauch gibt, das kann man nicht kleinreden. Und ich glaube, dass man sich da immer sehr gerne dann auf Kirche beschränkt, weil das ist weit weg und die sind, das ist irgendwie alles schmuddelig und nicht gerne bei sich guckt. Und ich, soweit ich das weiß, sind die gefährlichsten Zahlen auch immer noch Familie, also der gefährlichste Ort für Kinder. Und das ist ja auch, also Sportvereine können ja auch für Menschen, die in der Familie Gewalt erfahren sein, was Gutes sein. Und es kann auch was Gutes da passieren oder da, dort entdeckt werden oder dort sich anvertraut werden und Hilfe gesucht werden. Und andersrum, es ist der Sport so ein bisschen oder Sportvereine so ein bisschen ruhen sich ein bisschen doll aus, genau auf dieser Funktion halt Gutes zu tun für Kinder und Räume zu schaffen, die und Zeit zu schaffen, die toll sind für Kinder. Das tun sie ja auch, das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber dass in diesen Räumen halt auch ein Schutzbedarf ist, das wird, glaube ich, gern vergessen, weil es immer bei anderen ist und immer woanders ist und nicht im eigenen Raum. Und das Bewusstsein ist immer noch viel zu wenig da, glaube ich. Also man, das ist immer so ein großes Empören, so, oh ja, da ist wieder was passiert und da ist wieder was passiert. Aber das wird nie kommt ins Bewusstsein, oh Gott, das kann uns genauso passieren.
Ja, oder was ist mit meinem Verein?
Genau, oder ist vielleicht schon und ich habe es gar nicht mitbekommen. Mhm. Also da sprechen ja die Zahlen eigentlich für. Und das Bewusstsein muss, glaube ich, noch viel, viel größer werden, ja.
Du arbeitest jetzt mit Menschen, die betroffen sind von Missbrauch aller Art. Was macht deine eigene Geschichte mit diesem Job? Also kannst du das irgendwie, ja, nutzen ist jetzt wirklich ein bescheuertes Wort in diesem Zusammenhang, aber du weißt hoffentlich, was ich meine.
Doch, ich kann das, glaube ich, tatsächlich nutzen, weil ich einfach anderes Empfinden Menschen gegenüber habe. Also wo es jetzt in meiner Arbeit, wo ich natürlich viel in diesem politischen Kontext werde ich halt, weil was ja eine gute Sache ist, weil immer mehr auch, ob das jetzt Arbeit von der Deutschen Sportjugend ist oder vom DOSB oder auch ja genau diese politische Arbeit, werden immer mehr betroffenen Stimmen gehört. Und da bin ich tatsächlich öfter dabei, dass man mich befragt, irgendwie die Perspektive einzubringen und zu schauen, übersehen wir hier was, mhm, oder wir machen hier Konzepte oder wir machen hier Dinge für Betroffene und dann ohne mit ihnen zu sprechen. Und dann bin ich einer von wenigen, die dann ab und zu schon auch befragt werden. Und da hilft es natürlich.
Ich glaube, eine Ansprechpartnerin auch für dich in diesem ganzen Kontext ist Ulrike Breitbach. Du hast sie vorhin schon kurz angesprochen. Die unterstützt euch auch in der Anlaufstelle gegen Gewalt. Und die hat uns auch einen kleinen Audiobeweis zu dir geschickt.
Audiobeweis.
Liebe Nadine, weißt du, was ich bei dir immer total toll finde? Wenn wir irgendwie ein Meeting haben, dann hat man das nicht nur mit dir, sondern in der Regel auch mit deinen Katzen und mit deinem Hund, also mit deinem Zoo. Und einmal so mit dem dreibeinigen, einäugigen und halt dem anderen Kater. Und dann noch diesem herzzerreißenden Hund, der ja auch schon mal bei uns sein durfte, der wirklich mit das freundlichste Wesen auf diesem Planeten ist. Und ich finde, ganz ehrlich, das bist du auch. Also das kommt dir alles sehr nahe. Das mag ich sehr und ich freue mich jedes Mal, wenn ich Teil davon sein darf. Also bis zum nächsten Mal.
Also mit diesem freundlichen Wesen, dem Hund, der hier neben uns liegt und mit dir, das würde ich sofort bestätigen.
Ja, total. Also was sie anspricht, wo sie den Hund kennengelernt hat, das ist halt, wenn ich mal in Berlin bin, das ist jetzt schon tatsächlich länger her, deswegen muss ich mich nochmal bei ihr melden, habe ich tatsächlich bei ihr gewohnt in Teilen auch oder übernachtet und genau, und mich da auch mit ihr besprochen oder auch so. Und das ist, wir treffen uns tatsächlich auch oft zu dritt, weil ich hatte das ja eben erzählt mit der Gitta, weil man einfach, ja, weil es einfach einfacher ist, Fälle, nicht nur Fälle, sondern einfach sich zu besprechen in diesem Thema und zu schauen, ja, was macht mein Kopf gerade? Und da ist die Uli tatsächlich auch oft dabei und hilfreich.
Was mir aufgefallen ist, dass immer wieder Athletinnen und Athleten an die Öffentlichkeit gehen, um Missstände anzuprangern. Also ich glaube, der große Kickoff war die MeToo-Zeit damals, die aus den USA ursprünglich kam und wo ich vor allen Dingen natürlich Simone Biles als die super Turnerin, ein Megastar in den USA wahrgenommen habe, die eben offen gemacht hat, dass sie missbraucht worden ist. Und das ist auch nach Deutschland rübergeschwappt. Jetzt im Winter gab es wieder Posts von Turnerinnen in dem Fall aus Stuttgart, die von schlechten Erfahrungen berichtet haben. Wie würdest du sagen, wie wichtig ist Öffentlichkeit oder ist es vielleicht auch gefährlich? Nutzt es mehr? Schadet es mehr? Wie würdest du das einschätzen?
Oft ist, glaube ich, Öffentlichkeit so ein Akt der Verzweiflung, so das Letzte, was man irgendwie noch machen möchte. Ich glaube nicht, dass es irgendwie Sportler gibt, die mit dieser Thematik das gerne machen, die sich irgendwie darum reißen, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber oft geht es, glaube ich, nicht anders, um Druck auszuüben und irgendwie so ein Bewusstsein dafür zu schaffen und nicht wieder abgekanzelt zu werden von wegen, ja, so schlimm, ist es wirklich so schlimm und kannst du nicht nochmal hier weitermachen oder irgendwie den Verein wechseln oder Sportart haben wir tatsächlich auch schon gehabt, dass vorgeschlagen worden ist, die Sportart zu wechseln. Und gefährlich wird es, glaube ich, dann, wenn es so eine Sensationslust dann wird, wo, glaube ich, Sportler, die dann in die Öffentlichkeit gehen, Sportlerinnen, wirklich aufpassen müssen, dass sie dann nicht benutzt werden und nochmal missbraucht werden, dass die Geschichte missbraucht wird. Das weiß ich jetzt nicht, ob das schon passiert ist. Also die Sportler, die wir begleitet haben, die hatten eigentlich da keine schlechte Erfahrung irgendwie mit Presse oder mit, also soweit ich das weiß.
Wenn du mitbekommst, es gibt im Deutschen Turnerbund, wird die große Aufarbeitung postuliert, da gibt es eine Kommission und dann, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre später, ein Jahr, zwei Jahre später, melden sich wieder Turnerinnen aus einer anderen Stadt, diesmal aus Stuttgart, teilweise aus Mannheim und prangern ähnliche Dinge an wie diejenigen, die sich in Chemnitz zu Wort gemeldet haben. Ist manchmal bei dir dann auch, dass du denkst, mein Gott, das haben wir doch jetzt gerade durch?
Ja, ist es tatsächlich. Also das ist tatsächlich frustrierend, dass wir, also zum einen ist es frustrierend, dass wir absolut darauf angewiesen sind, dass Verbände oder Vereine mit uns zusammenarbeiten. Und wenn ich denen eine Mail schreibe und die antworten nicht, habe ich Pech gehabt. Mhm. Das ist halt genau das, was die Betroffenen halt auch erfahren in dieser Situation. Manchmal ist das so, dass die einfach sagen, also von der Denkweise, sie sagen das natürlich nicht wörtlich, was wollen die überhaupt von mir? Also ich muss da überhaupt auch mich, ja, wir sind autonom und wir können uns gar nichts. Das ist aber tatsächlich auch schon ein bisschen anders geworden. Also es gibt auch einfach Verbände, Vereine, wie auch immer, die wollen was tun, können es aber teilweise nicht, weil sie auch keine Zugriffsrechte haben. Das ist super schwierig zu vermitteln, dass so Ungerechtigkeiten irgendwo passieren, gerade mit Kindern. Wenn es unterhalb der Strafrechtsgrenze ist und dann ist es einfach, da kommt der Staatsanwalt, ermittelt. Wenn es da drunter ist, es wird sehr, sehr schwierig, wenn Vereine oder Verbände sich querstellen und sagen, bei uns nicht, bei uns passiert das nicht. Und das nach außen zu vermitteln oder den Eltern oder den Jugendlichen oder auch den Erwachsenen, Betroffenen zu vermitteln, sagen, also wir kommen hier nicht mehr weiter, das ist schwierig, weil die sich querstellen. Und haben aber tatsächlich, machen wir auch andere Erfahrungen. Also dass Verbände wollen, oft nicht können oder dass sie wollen, nicht wissen wie, das gibt es auch, oder dass sie losrennen und sofort was tun. Das ist selten, aber gibt es manchmal auch.
Und dann manchmal das Falsche.
Ja, auch. Oder es nach außen völlig falsch kommunizieren. Das ist leider auch oft ärgerlich, dass sie intern schon was gemacht haben und nach außen ist der Trainer aus gesundheitlichen oder persönlichen Gründen, und das ist tatsächlich häufig nochmal so ein Schlag ins Gesicht für Betroffene, das dann zu lesen und gesagt, das stimmt doch gar nicht, was die hier nach außen erzählen. Ist tatsächlich leider auch so manchmal.
Sport als Spiegelbild der Gesellschaft, ist es vielleicht in dem Fall nicht oder vielleicht gerade doch? Das würde mich nochmal interessieren.
Ja, also ich glaube, dass das Sport schon ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, aber der Gesellschaft vor 10, 15 Jahren. Mhm. Und das ist, glaube ich, das. Also ich glaube, dass der Sport ein bisschen, also vielleicht 10 Jahre ist jetzt übertrieben, aber ja, wahrscheinlich nicht. Also der hängt sehr hinterher in diesem Bild, was sich, also Menschen verändern sich, haben andere Ansichten, lassen sich vielleicht tatsächlich nicht mehr so viel gefallen. Vieles geht nicht mehr, was irgendwann mal vielleicht total okay war. Und da hängt, glaube ich, der Sport noch, der ist sehr, sehr konservativ, glaube ich, so in seinen Denkweisen und auch sehr schwerfällig, einfach in Veränderungen, selbst wenn sie gewollt sind, durchzuleben, weil das System so kompliziert ist. Deswegen glaube ich schon, dass es häufig irgendwie so widerspiegelt, was in der Gesellschaft sich tut, aber halt hinterher.
Mit ein bisschen Verspätung.
Mit ein bisschen Verspätung, genau.
Mich würde deine Meinung interessieren. Es gibt immer dieses Thema, wer was gewinnen will, der muss auch leiden können. Mhm. Haben wir vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen. Also Leistungssportler, die oft ihren Körper auch oder sogar teilweise missbrauchen, um eine Höchstleistung wirklich zu schaffen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die Diskussion, ja, die jungen Leute wollen ja gar nichts mehr leisten. Ja. Also wir machen nicht mal mehr eine Ehrenurkunde, weil die Teilnehmerurkunden, die waren alle so geknickt, die Kinder, wollen wir auch nicht mehr. Die brauchen gar keinen Druck mehr. Wie verfolgst du diese Diskussion und dieses, ich habe manchmal das Gefühl, es ist so ein bisschen sehr schwarz-weiß und zwei Extreme, die aufeinander prallen.
Ja, absolut. Also es ist total schwarz-weiß. Und wenn man mal in eine Turnhalle geht und sich diese Turnerin anguckt und danach erzählt, die sind nicht leidens, die haben keine Lust zu leiden oder was weiß ich, die machen sich es bequem und sieht, was die in Kauf nehmen, um zu turnen. Also rein an von blauen Flecken angefangen, über auch den Aufwand, der betrieben wird. Also wenn ich an einem Stützpunkt bin, von zu Hause weg bin, von meinen Eltern, von meinen Freunden weg bin, sich 24 Stunden im Prinzip nichts anderes dreht als dieser Sport und dann zu sagen, wir sind nicht leidensfähig oder wir holen zu wenig Medaillen. Aber dann, also man müsste vielleicht mal eine Statistik machen, wie viele mit 14 denn schon ausscheiden müssen, weil sie kaputt sind. Oder mit 15 oder mit 16. Und jetzt auch die sich öffentlich gemeldet haben. Da waren ja viele bei, die mit 17 so schwere Verletzungen haben, dass sie gar nicht mehr woanders hinkommen konnten. Und die waren schon irgendwo. Und es gibt ja ganz, ganz viele, die vorher schon aussortiert werden. Und das stellen wir tatsächlich in ganz vielen Sportarten fest. Das ist kein Problem von Turnen, sondern das ist ein Gesamtproblem, dass Jugendliche so früh in irgendeiner Weise Schäden erfahren, dass sie gar keinen Sport mehr machen können oder aus ihrer Sportart rausfallen oder vielleicht auch freiwillig aufhören, weil sie sagen, so nicht. Und dann zu sagen, gleichzeitig, ja, weil wir keine Ehrenurkunden mehr ausstellen, sind die nicht mehr bereit, so eine Generation ist nicht mehr bereit, irgendwie sich anzustrengen, finde ich dann sehr zynisch, wenn ich die andere Seite sehe, die wirklich gewaltvoll in Teilen ist, also nicht nur in Teilen ist, sondern wo so viele Unbewegsamkeiten Jugendlichen in den Weg gestellt wird oder Sportlern im Allgemeinen. Ja, es ist zynisch, weil die so viel auf sich nehmen in Teilen. Oder auch Sportler, ich habe jetzt eine Sportlerin kennengelernt, die aus einer Disziplin, die nicht olympisch ist, dass die praktisch ihr Leben um eine Sportart ausrichten, ihren Physiotherapeuten selber bezahlen, ihre Trainingsstätte, ihre Ernährungsberaterin, alles um Leistungsniveau zu bekommen, was aber nur sie mitkriegen. Mhm. Das kriegt die Öffentlichkeit überhaupt nicht mit. Es ist kein Sponsor interessiert oder sonst irgendwas, weil es nicht olympisch ist. Und dann zu sagen,
die jungen Leute,
die haben überhaupt gar keinen Willen mehr, sich anzustrengen, das ist zynisch.
Du bist auch politisch, sportpolitisch sehr engagiert. Du hast gerade gesagt, es tut sich ein bisschen was in den Vereinen und bei den Verbänden. Es gab den Safe Sport Code, den die Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes 2024 auf den Weg gebracht hat. Wie wichtig ist das auf diesem Wege, dass sich da noch mehr tut?
Ja, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, weil dieser Safe Sport Code halt tatsächlich benennt, was ist in Ordnung. Oder das muss natürlich für jede Sportart ausgehandelt werden. Auf welcher Basis bewegen wir uns? Und wenn dagegen verstoßen wird, welche Sanktionen gibt es? Schwierig ist halt, dass wir das nicht morgen umsetzen können. Das wäre halt das, was wir uns wünschen würden. Das funktioniert aber so nicht im deutschen Sportsystem, dass wir morgen das austeilen können und jeder Verein sich danach richten kann. Das wird noch ein langer, langer Weg sein, bis dieser Code sich implementiert in dieses Sportsystem und halt überall angekommen ist. Und wenn Verbände oder Vereine sich dagegen wehren und sagen, bei uns passiert aber nichts oder wir können das selber regeln und wir brauchen sowas nicht, dann ist der auch nicht gültig. Und dann ist es immer noch so wie jetzt, dass so ein Flickenteppich ist für Hilfsangebote oder für den Schutz von Sportlern. Welche Sportart mache ich? Wo mache ich sie? Was gibt es für Hilfsangebote drumherum? Und es gibt nichts Schlimmeres irgendwie, wenn sich bei uns jemand meldet und du denkst, oh nee, ist falsche Sportart. Da hast du keine Chance, irgendwie Hilfe zu bekommen oder dass sich was ändert, weil wir genau wissen, da bewegt sich gar nichts.
Es soll ja auch dann ein Zentrum für Safe Sport geben. Ist das dann sowas Vergleichbares, wie ihr hier das macht?
Vorausgesetzt, der Verband oder der Verein gibt seine Themen an dieses Zentrum ab. Mhm. Und hat in seiner Satzung stehen, wenn das und das vorfällt, dann geben wir das ans Zentrum an, was das bearbeitet. Wenn sie das nicht tun, dann hat das auch so ein Zentrum von außen keine Chance.
Ist das vergleichbar mit dem Anti-Doping-Kampf?
Kann man vergleichen, ja.
Was würdest du sagen, wie weit ist, ja, ich weiß nicht, ob man das einordnen kann, aber wie weit ist der Sport in der Hinsicht auch sportpolitisch? Du hast gerade gesagt, es wird noch lange dauern. Würdest du sagen, immer noch sehr am Anfang oder ist die Hälfte der Strecke schon mal geschafft, weil es jetzt immerhin ein Gespür dafür gibt, dass es überhaupt ein Problem gibt?
Ja, ich glaube, auch das ist total unterschiedlich. Also das ist sportartenspezifisch und tatsächlich auch regionalspezifisch, wo man sich befindet. Es gibt, glaube ich, Verbände, die ganz weit vorne sind und vielleicht auch, weil sie in ihren Reihen irgendwie den Schaden schon hatten und sich damit auseinandersetzen mussten, also Schwimmen zum Beispiel. Und es gibt Verbände, die immer noch abstreiten, dass bei ihnen irgendetwas vorfällt. Also die gibt es auch noch. Und das weiß jeder, dass das Quatsch ist. Es ist aber schwierig, dann da in die Köpfe zu kommen und das Thema dann voranzutreiben. Deswegen ist es, glaube ich, total unterschiedlich, wer sich wie wo auf den Weg macht. Aber generell würde ich schon sagen, dass das Bewusstsein, dass es Gewalt im Sport gibt, ist weiter als vor 20, 30 Jahren, als die ersten Anfänge und die ersten Studien kamen und die absolut verleugnet worden sind. Das passiert jetzt heute nicht mehr. Aber halt immer bei den anderen. Ne?
Das, das ist leider oft so. Das letzte Wort in diesem Podcast gehört immer unseren Gastgeberinnen. Das ist uns ganz wichtig. Vielen Dank, Nadine, dass ich hier bei dir sein durfte. Auf dem Land. Ich glaube, ich gehe gleich noch eine kleine Runde spazieren, bevor ich zurückfahre. Ich würde dich bitten, den folgenden Satz zu vervollständigen. Ohne Sport wäre mein Leben
langweilig.
Warum?
Ich hätte jetzt diese Aufregung nicht. Also mit dem ganzen Thema würde ich mich nicht befassen, ohne Sport. Also es hat ganz, ganz negative Seiten auch, aber gleichzeitig auch ganz positive Seiten, ich will nicht, das ist blöd, das gegeneinander aufzuwiegen, aber vieles, also ich würde vielleicht auch nicht hier sitzen ohne Sport, also so wie ich jetzt hier sitze, von beiden Seiten gesehen. So. Und von daher ist es super prägend für mein ganzes Leben gewesen. Bis jetzt und wird wahrscheinlich auch weiter sein.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
In die Shownotes haben wir euch die Homepage von Anlauf gegen Gewalt gepackt. Da findet ihr die Kontaktdaten zu diversen Hilfsangeboten bei Missbrauch aller Art, nicht nur im Sport.
Wir freuen uns, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst, wenn euch die Folge gefallen hat. Naja, und über Abos natürlich erst recht. Meldet euch gerne, wenn ihr eine inspirierende Frau kennt, die wir mal besuchen sollten. Sportschau F findet ihr bei Instagram. Und schreiben, auch wenn ihr Fragen habt, Hinweise oder Kritik, könnt ihr gerne an sportschauf@sportschau.de. Mein Name ist Kerstin von Kalkreuth und ich habe jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Innenwelt, der Psychologie-Podcast von WDR 5. Der Podcast fasziniert mit Einblicken in unsere Innenwelt. Was passiert eigentlich in unserem Kopf? Welche Phänomene begleiten den Alltag? Und was, wenn etwas verkehrt läuft? Bei psychiatrischen Krankheiten ist Hinschauen ein erster wichtiger Schritt. Es werden Themen beleuchtet wie, warum Paare sich zu oft, zu spät entscheiden, therapeutische Hilfe zu holen oder wie man optimistisch bleiben kann, trotz der vielen schlechten Nachrichten. Einmal im Monat gibt es eine neue Folge von Innenwelt in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.